Bevor ich den Text lese, der unserer Verkündigung zugrunde liegt, möchte ich uns grüßen mit der heutigen Losung, weil sie so schön passt. Der Herr, unser Gott, neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen seinen Wegen. Nun der Text, Römer 5, die Verse 1 bis 5. Ich lese aus der Elberfelder Bibel, aus der revidierten. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns liebst. Denn Liebe ist deine Wesensart. Habe Dank, dass du diese Liebe auch ausgegossen hast in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Das geschieht nicht aufgrund unserer Verdienste, aufgrund unserer Werke, sondern allein aus deiner überströmenden Gnade heraus, die auch unseren Glauben schafft. Ja, und es geschieht auch durch das Werk deiner Erlösung, durch das Opfer Jesu. Aber Herr, wir preisen dich, dass du in uns Wohnung genommen hast und dass du in Christo Jesu uns einen Lebensraum geschaffen hast, der uns trägt, der uns auch durch Trübsale hindurch trägt und in dem wir Frieden und Zuversicht haben und unsere Hoffnung nicht zu Schanden wird, sondern zur Gewissheit wird. Aber Herr, wir bitten dich auch um ein einfältiges, reines Herz, dass wir diese deine Gnadenzuflüsse und deine Segenströme empfangen können. Und dass wir auch in dieser wunderbaren Vater-Sohn-Gemeinschaft bestehen können. Und dadurch auch unser Glaube gestärkt wird. Und dieser Glaube uns Festigkeit schenkt und Zuversicht. Und habe Dank, dass du auch alle Hemmnisse, unsere Fußangeln, die noch in dieser Welt an uns geheftet sind, dass du diese wegnehmen kannst, weil sie Blockaden unseres geistlichen Lebens sind. Und darum bitten wir dich, dass wir ganz frei werden für dein Wort und für dein Evangelium. Aber nun öffne du auch unseren Blick für all die, die in Trübsal und großer Not oder Krankheit sind. Wir denken da an etliche unserer Geschwister, bei denen du sein mögest. Und lass uns da auch die Hilfen geben, die du uns schenkst, sei es auch Gebet oder sei es Fürbitte. Ja, wir danken dir, dass du unsere Augen öffnest dafür. Und nun bitten wir dich, dass du unserem Bruder viel Freude und Vollmacht gibst für seinen Dienst und dass wir den Text auch so aufnehmen, wie der Heilige Geist uns diesen Text zeigt. Öffne unser Herzen dafür, dass dein Wort nicht vergeblich zu uns gesprochen wird, sondern dass es reiche Frucht bringt. Amen.
Das Thema ist ja genannt, wie wird Hoffnung zur Gewissheit? Im Rahmen des Gesamtthemas dieser prophetischen Konferenz hoffe ich, dass es so eine Art von Abrundung wird. Es ging ja um Inhalte christlicher Hoffnung. Nun ist mir ausgerechnet anlässlich einer Beerdigung dieses Wort begegnet, das ich gleich zitieren will. Man fand dieses Wort im Nachlass der verstorbenen Person und es lautet: Ein Mensch kann nicht leben, wenn er nicht immer etwas vor sich hat, auf das er sich freuen kann. In der Zwischenzeit ist mir dieses Wort, ich habe übrigens lange gebraucht, bis ich dieses Wort zu Gesicht bekommen habe, aber in der Zwischenzeit ist mir das mehrfach begegnet und ich musste auch feststellen, dass das nicht eine Lebensweisheit dieser Person war, sondern dass es von Möhrige stammen könnte oder von Hölderlin gar oder von irgendeinem der großen Dichter und Denker und von irgendeinem Weltweisen, was weiß ich, weißt du es woher? Auch nicht. Also gut. Da ziehen wir gleich, dass wir es beide nicht recht wissen. Aber man kann über diese Lebensweisheit in der Tat nur bejahend nachdenken. Ein Mensch kann nicht leben, wenn er nicht immer etwas vor sich hat, auf das er sich freuen kann. Also betätigen wir uns ab jetzt als Lebenskünstler, die es schaffen, nach einem Arbeitstag sich auf den Feierabend zu freuen, nach einer Arbeitswoche, es geht immer um das Zielgerichtete, nach einer Arbeitswoche auf das Wochenende und vor einer Prüfung etwa, habt ihr bald eine? Noch nicht, seid ihr noch nicht so weit, also dann gilt es euch jetzt nicht, aber stellt euch mal hinein. Also vor einer Prüfung, da freut man sich auf das Lieblingsessen, das die Mutter oder die La Hö dann kocht, wenn die Haustöchter entsprechend dran sind mit ihren Prüfungen. Ja, wir hatten es einmal so erlebt, unser Sohn, der hat morgens seine Mama gefragt, Mama, was gibt's heute zum Mittagessen? Bevor er in die Schule ging. Und dann kam er zurück, wahrscheinlich hat er während der ganzen Vormittagsschulzeit sich auf das Mittagessen gefreut, er hat das vor sich gehabt, etwas vor sich, auf das er sich freut. Nun kommt er heim, voller Erwartung, Mama, was gibt's? Dann gab es was anderes. Die Mama hat in der Zwischenzeit den Plan geändert und der Kerl hat angefangen zu heulen. Stellt euch vor, er hat sie überlebt, natürlich. Immer etwas vor sich haben, auf das man sich freuen kann. Wenn dann das mit dem Lieblingsessen nicht hinhaut, wenn das mit dem Feierabend nicht klappt und wenn das Wochenende, auf das man sich die ganze Woche hineingeschillt hat, verregnet wird, obwohl der Regen auch wichtig ist, natürlich, gerade jetzt. Was machen wir dann? Nicht wahr? Dann ist unsere Lebenskunst bald am Ende. Immer etwas vor sich haben, auf das man sich freuen kann, wenn das Freudige vor uns zerplatzt und dann nur eine Enttäuschung übrig bleibt. Ich möchte diesen Sachverhalt in die Frage fassen, gibt es eine Hoffnung ohne Gewissheit? Hoffnung ist ja immer etwas zielgerichtet. Da denkt man an morgen, übermorgen, nächste Woche und so weiter. Gibt es eine Hoffnung ohne Gewissheit, dass man also einfach so ins Ungewisse, ins Blaue hinein, in das Fragen hinein, ja sogar in die Ängste hinein leben muss? Und da muss man sagen, leider ja, natürlich. Das Sprichwort Hoffen und Harren macht manchen zum Narren, spricht da Bände. Nicht umsonst hat die Menschheit oder wer immer dieses Wort erfunden hat, das in diesen Satz gegossen. Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Das heißt, man hofft, man erwartet, man denkt sich irgendwas aus und am Ende zerplatzt es. Wie viele Narren gibt's da seitdem? Macht manchen, macht viele zum Narren. Petrus spricht von einer lebendigen Hoffnung. Ja, ich könnte ja jetzt eine Bibelkonferenz fragen, wo das steht. Nee, halte mal, halt, die ganze Konferenz muss das wissen. Denn der Text war schon einmal dran. Jawohl, Prüfung bestanden. Also Lieblingsessen kommt morgen. Ja, also, es war ja dran. Ich glaube, dein Vater hat es behandelt, also doppelt gemoppelt. Ich gehe davon aus, aber das ist nur ein Sprungbrett. Petrus spricht nicht umsonst von einer lebendigen Hoffnung. Er betont das, weil er weiß, dass es auch eine Tote gibt. Eine Hoffnung ohne Gewissheit. Eine Hoffnung, wo man natürlich in die Zukunft hinein leben muss. Das bringt ja das Leben so mit sich. Keiner kann einfach bloß stehen bleiben. Paulus kann sogar schreiben von denen, die keine Hoffnung haben, aber nun total ohne Hoffnung zu leben, da landet man in der Depression. Also Petrus spricht von lebendiger Hoffnung, weil es eine Hoffnung ohne Gewissheit gibt. In die Zukunft hinein etwas erwarten, erhoffen, ohne sicher zu sein, dass etwas Freudiges auch auf mich zukommt. Ja, wir hatten das in der Hand. Hoffnung ohne Gewissheit ist überall dort, wo wir auf menschliche Voraussetzungen und Versprechungen bauen. Dass wir in unseren Tagen und Wochen bis zum Geht nicht mehr ständig vom Reformstau hören und von den notwendigen Veränderungen, dass dieses und jenes anders werden muss. Und das erfährt man ja zum Überdruss, nicht wahr? Und die Kommentare, die überschlagen sich. Das merken wir. Und setzen, ja was, unsere Hoffnung? Ja was, auf die nächste Reform, wenn sie vielleicht kommt. Dann gehen wir einen Schritt weiter und denken, na ja, auf einen nächsten Regierungswechsel. Ja, dann kommt es vielleicht doch zur Wahl oder wird der Kanzler vielleicht gestürzt oder was, glaube ich gar nicht. Und so weiter und so fort. Dann hoffen und erwarten wir von Mal zu Mal, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche irgendeine positive Veränderung, damit wir dann etwas Freudiges vor uns haben, vor uns, auf das wir uns einstellen können. Wie bereits in den 70er oder 80er Jahren des letzten Jahrhunderts haben Futurologen ausgerechnet, aufgrund von bereits vorhandenen Forschungsergebnissen und damaligen Sachverhalten, also Fortschritt der Medizin und Fortschritt der Technik und Entwicklung und all das, was man ins Auge fassen konnte. Also bereits in diesen Jahren haben Futurologen, das sind die Zukunftsforscher, uns das Freudige vor uns ausgerechnet und haben angegeben, dass etwa bis zum Jahre 2020, wie viele Jahre sind es noch? 17. Also, es sind noch 17 Jahre hin, bis zum Jahre 2020 die Menschheit das ewige Leben erreicht haben wird. Ihr Lieben, das habe ich nicht geschrieben, das stand in einer Liste schwarz auf weiß, weiß von einem Futurologen entwickelt. Und er hat das Wort ewiges Leben geschrieben. Gebaut auf menschlichen Forschungsergebnissen und dem, was man dann erreicht haben wird. Der Begriff No Future, also keine Zukunft, ist ja nicht erst jetzt entstanden. Ich möchte fast sagen, die nachwachsenden Generationen oder Jahrgänge haben immer wieder einmal diesen Frust gehabt, dass Wünsche und Erwartungen nicht erfüllt wurden. Was für Luftschlösser baut man? Ja, also wenn ich zurückdenke, dann kann ich gut so einzelne Phasen auch zurechtrücken und sagen, dass bei mir die Vorstellung sich eingefleischt hat, wenn du also diese Prüfung hinter dir hast, dann hast du's. Dann war es soweit. Dann kam das Nächste. Wenn du das überstanden hast, dann hast du's. Dann war es wieder soweit. Und immer, dann hast du's, dann hast du's. Und das war nichts Endgültiges, nichts Festes. Also auf etwas bauen, auf etwas hinsteuern, dass wir von der Zukunft her einplanen, wir, das wird irgendwann zum Frust. Ich glaube, dass dieses Schlagwort, dieses No-Future-Stichwort, das herausgeboren wurde aus viel Resignation, aus viel Enttäuschungen, aus vielen Maßnahmen, die so ablaufen, wie ich es gerade geschildert habe, aus meinem eigenen Erleben. Wenn du das hast, dann und dann und dann. Dass der Frust, der aus dem herausgewachsen ist, sich heute weithin Luft verschaffen will in der Spaßgesellschaft. Man will Spaß haben. Entschuldigung, ich kann mir nicht helfen. Aber auch wenn meine Frau das jetzt sagen, das darf ich nicht sagen. Aber ich sage es jetzt trotzdem. Aber sie ist ja nicht da. Aber ich werde es ihr beichten. Weil ich das schon mehrfach gesagt habe. Nämlich meine Meinung im Blick auf die weltweiten Demonstrationen, die im Blick auf den Irakkrieg gelaufen sind. Wo ich meine, dass bei vielen, die hier gegen den Krieg demonstriert haben, nach allen Regeln mediengesteuerter Kunst, dass bei vielen im Hintergrund einfach das war, ich will meine Ruhe haben. Wenn ich nur meinen Spaß noch habe und dieser Krieg verdirbt mir meinen Spaß. Ist ein bisschen scharf, aber den Verdacht habe ich. Und dahinter steht No Future, keine Zukunft. Und wenn es da Dinge gibt, die mir diese Zukunft noch mehr vermiesen und verderben, dann bin ich dagegen. Weil keine lebendige Hoffnung da ist. Das heißt, weil letztlich keine Hoffnung, die als Gewissheit sich zeigt, kann es leicht sein, dass man sich in die Sinnlosigkeit des irdischen Daseins stürzt. Man lebt, man wird gelebt, man macht kurzfristige Pläne, es kommt ja sowieso nicht viel dabei heraus, sterben muss ich eh, lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wisst ihr, wo das steht? Das haben die Korinther in großen Schlagzeilen auf ihrer Plakate geschrieben. Denn das hat Paulus im Korintherbrief aufgegriffen. Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das heißt, sich in die Sinnlosigkeit des Lebens stürzen und herausholen, was nur geht. Dann kann es auch sehr schnell zu dem Aufschrei kommen, das gehört auch nur mit hinein, in die Kennzeichnung dessen, was man Hoffnung ohne Gewissheit aufzeigen muss, zu dem Aufschrei, der aus irgendeinem der Elendsgebiete unserer Erde stammt. Da müssen wir gut hinhören. Es ist ein Aufschrei. Ich würde sagen, ein berechtigter Aufschrei. Der lautet: Viele fragen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Wir fragen, gibt es ein Leben vor dem Tod? Und da kommt das Angebot der Bibel. Und das heißt, es gibt nicht bloß ein Leben vor dem Tod, es gibt auch ein Leben nach dem Tod. Und das dürfen wir in großer Gewissheit und Dankbarkeit für uns annehmen. Das Angebot der Bibel. 1. Petrus 1, Vers 3 wurde schon genannt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Bibel kennt eine Hoffnung, die Gewissheit ist. Das setze ich meinem ersten Punkt so als einen zweiten Punkt jetzt gegenüber. Gibt es eine Hoffnung ohne Gewissheit? Die Bibel kennt eine Hoffnung, die Gewissheit ist. Und dazu kommt jetzt der Text, der bereits verlesen worden ist, den wir hoffe ich und denke ich, gut kennen, vielleicht sogar auswendig. Nun wird ein Sinn gerecht geworden durch den Glauben. Aber ich möchte heute Abend auf die Aussage gezielt hinsteuern. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Und auf die Aussage, und diese Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, enttäuscht nicht, da muss ich dann nicht irgendwie einmal klein beigeben und sagen, jetzt habe ich mich doch getäuscht. Diese Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Ich komme auf diese Kette, die da in Römer 5, 1 bis 5 genannt ist, noch zu sprechen. Ich bleibe noch einmal bei diesem zweiten Punkt. Die Bibel kennt eine Hoffnung, die Gewissheit ist. Und zwar, weil es eine lebendige Hoffnung ist. Und lebendig ist diese Hoffnung, weil sie auf der Verheißung und der Zusage Gottes gegründet ist. Verheißung, Zusage Gottes. Ich könnte da jetzt, man müsste das fast tun, viele Bibelstellen, die wir als die Verheißungen Gottes erkennen, anführen jetzt. Verheißungen sind immer zukunftsgerichtet. Das heißt, da wird etwas ausgesagt, wo Gott etwas verspricht, das für morgen und übermorgen und nächstes Jahr, ja bis hinein in die fernste Zukunft gilt. Das ist der Sinn der Verheißungen. Die Bibel ist voll davon. Da ist das, was wir heute Abend erwähnen, ein minimaler Ausschnitt. Lebendige Hoffnung gründet auf den Verheißungen, die Gott ausgesprochen hat, die er schwarz auf weiß in seinem Buch hat niederschreiben lassen. Dieses Buch, das wir haben als Bibel, weil Gott weiß, dass das, was wir schwarz auf weiß besitzen, nach Goethe zwar getrost nach Hause tragen können, aber Gott will mehr, dass wir es nicht bloß getrost nach Hause tragen, sondern wirklich in unsere Herzen hineinbringen. Auf den Verheißungen Gottes gegründet. Und nun wird etwas von uns erwartet, das ist mit ein Element, das zur Hoffnung gehört, dass wir nämlich die Zusagen, die Verheißungen Gottes ernst nehmen und mit seinen Zusagen auch Gott ernst nehmen. Sprich, das bedeutet, Gott will in seinem Wort ernst genommen werden. Wollen wir ja eigentlich auch, wenn wir miteinander reden. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, das glaube ich dir nicht. Oder nehme ich dir nicht ab, oder wie immer das dann auch lautet. Was macht die Menschheit im Großen? Sie nimmt Gottes Wort nicht ab. Ja, ob man dem trauen kann. Sollte Gott gesagt haben? Merkt ihr diese infame Giftspritze, die bei uns Menschen drin sitzt? Wir wissen ja, von wem diese stammt. Sollte Gott gesagt haben? Und nun fangen wir an, die Zusagen, die Verheißungen Gottes anzuzweifeln, in Frage zu stellen. Und schon fängt unser Hoffnungsgebäude, wenn sie überhaupt eins ist, zu wackeln an. Lebendige Hoffnung ist nur deshalb lebendig, weil wir die Verheißungen, die Zusagen Gottes ernst nehmen. Ich kennzeichne weiter. Lebendige Hoffnung ist lebendig, weil sie auf die Auferstehung Jesu Christi gegründet ist. Das wird daher gesagt. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich wundere mich nicht, dass uns dieses Wort ausgerechnet der Petrus geschrieben hat. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre und wenn der auferstandene Herr selber nicht seinen gefallenen Jünger Petrus zurechtgebracht hätte. Der Petrus wäre in seiner Verleugnungsdepression stecken geblieben, aber garantiert. Lag mit in seiner Veranlagung drin. Er war dieser rauf und runter sausende Mann mit himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Das war, ist seine Art gewesen. Fast möchte man sagen, Gott sei Dank ist uns das in der Bibel überliefert, dass Jesus auch mit diesem Mann zurechtgekommen ist. Der auferstandene Herr hat seinen gefallenen Jünger und Jesus hat es ihm doch vorausgesagt, Petrus, jetzt nimmst du wieder deinen Mund so schrecklich voll. Er hat es nicht so gesagt, das wisst ihr ja. Aber ehe der Herr gerät, wirst du mich dreimal verleugnen. Und vorher hat der Petrus gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, so weit ist er gegangen. Da war er ganz oben. Und dann war er ganz unten. Wenn der auferstandene Herr selber nicht seinen Jünger, der ja, so sagen es uns die Evangelien, hinausging und bitterlich weinte. Das war nicht gemacht. Es war ein ehrlicher Zerbruch. Der Auferstandene hat seinen Jünger selber wieder zurechtgebracht. In 1. Korinther 15 wird Petrus extra erwähnt unter denen, denen der Herr erschienen ist als der Auferstandene. Das spricht Bände. Er ist Petrus erschienen. Wir kennen ja, nicht wahr, das dreimalige Fragen Jesu. Ob das bei dieser Begegnung war, ob das die erste Begegnung war des Petrus mit dem Auferstandenen, wissen wir nicht. Auf jeden Fall wird Petrus extra erwähnt, weil Jesus diesen wundgeschlagenen Mann zurechtbringen musste. Das hat er getan. So ist Jesus. Vielleicht hätte er es auch beim Judas getan, wenn der sich nicht erhängt hätte. Vielleicht. Aber nun haben wir den Satz hier, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und das kann der Petrus doppelt und dreifach unterstreichen und sagen, ich weiß es, und werde es behalten, das kann mir niemand ausreden. Später kann er vor den Hohen Rat hintreten und sagen, es ist uns unmöglich, davon nicht zu reden und zu sagen, was wir erlebt haben. Es ist uns unmöglich. So tritt er dann auf. Unmöglich so aufzutreten war nur deshalb, weil er dem Auferstandenen persönlich begegnet ist. Deshalb sagt er so, unsere lebendige Hoffnung ist auf die Auferstehung Jesu Christi gegründet. Das ist bei uns kein Haar anders. Wenn uns nicht der lebendige Herr selber begegnet, nicht so wie das etwa der Petrus erlebt hat, das war eine Sondersituation für die Apostel damals. Nämlich die mussten die Übereinstimmung des Gekreuzigten mit dem Auferstandenen bezeugen, dass der Auferstandene nicht irgendein dahergewehter Geist war, sondern wirklich der Gekreuzigte ist auch der Auferstandene. Das war ein Grundauftrag, den die Apostel damals hatten. Unsere Begegnung mit Jesus sieht anders aus. Wir begegnen ihn im Wort, in der Verkündigung. Wir hören ihn im verkündigten Wort und merken, da spricht er ja zu mir. Das bringt Jesus fertig, dass er ganz persönlich zu Einzelnen spricht, weil er da ist nach seiner Verheißung. Lebendige Hoffnung, ich habe einen weiteren Punkt, lebendige Hoffnung ist deshalb lebendig, weil an unserem Ende, ich habe ja, ich war am Anfang begonnen mit, soll ich sagen, mit einer Beerdigung, weil an unserem Ende Gott nicht am Ende ist. Ein Kollege hat mal anlässlich einer Geburtstagsfeier, deren Anlass ich selber war, in einer Andacht gesagt, und das ist mir hängen geblieben, das muss ich sagen, bis heute. Wir gehen nicht auf unser Ende zu, sondern auf unsere Vollendung. Ja, einen solchen Satz kann man doch nicht einfach so sagen. Sondern auf unsere Vollendung gehen wir zu. Weil Gott eben nicht am Ende ist, wenn unser Leben hier in dieser Welt aufhört. Lebendige Hoffnung, deshalb, weil Gott etwas Freudiges über den Tod hinaus in Aussicht gestellt hat. Und jetzt sind wir bei der zukünftigen Herrlichkeit, von der Paulus in Römer 5 ja spricht. Weil Gott etwas Freudiges, also das, was genau die Lebensweisheit eingangs erwähnt, ja erwartet. Ein Mensch kann nicht leben, wenn er nicht immer etwas Freudiges vor sich hat. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Das schenkt Gott denen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Zukünftige Herrlichkeit, das Freudige vor uns. Eine Zukunft, die allem Zerbruch, die dem Elend in dieser Welt und manches Mal auch dem Elend in unserem eigenen Leben und auch dem Zerbruch in unserem eigenen Leben ist gar nicht das Schlechteste. Und dem mancherlei Jammer, nicht wahr, wenn wir das global heute fassen, dann kommen wir hin zu der Aussage von Paul Gerhardt, nicht wahr, die Welt mit ihren tausend Plagen und ihrer großen Jammerlast, das war im 30-jährigen Krieg damals, wie müsste Paul Gerhardt heute dichten, mit ihrer großen Jammerlast, dem Jammer, dem Zerbruch, dem Elend, ja sogar dem Tod trotzt. Das ist das, was unser Gott uns anbietet. Diese Zukunft. Und Paulus erkühnt sich und sagt, wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit. Ich muss es jetzt gerade aufschlagen. Ja? Der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Wir rühmen uns, ja heißt das bei dem Apostel Paulus, wir geben damit an. Wir schreiben das auf ein großes Plakat und sagen, das sind wir, so tüchtige Kerle sind wir. Gewiss nicht. Wir rühmen uns, heißt bei Paulus an dieser Stelle, wir sind uns dessen gewiss. Da sind wir ganz überzeugt davon. Das ist in unseren Herzen ganz fest verankert. Das ist da und wird von keinen Anstößen und Zweifeln rechts oder links, wie immer auch geartet, angenagt und zerfressen. Wir rühmen uns, wir leben in dieser gewissen Hoffnung. Diese Hoffnung als Gewissheit ist Gottes Sonderangebot. Bis heute. Für jeden. Und jetzt kommt meine letzte Frage. Wie wird diese Hoffnung unsere Gewissheit oder persönlich zugespitzt deine und meine Gewissheit, wie wird diese Hoffnung persönlich in einem Menschenleben verankert? Und da möchte ich jetzt Römer 5 die Verse nachzeichnen und untersuchen, weil das der biblische Weg ist. Ein ganz klarer, nüchterner biblischer Weg, da muss ich mich in nichts hineinsteigern und irgendwie was vormachen oder vorgaukeln oder was. Das sagt Paulus ganz klar und deutlich. Zugang im Glauben zu der Gnade und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Ich gebe den Rat, lern diese, müsste ich eigentlich praktizieren heute Abend, lern diese 5 Verse von Römer 5, 1 bis 5, einfach auswendig. Es lohnt sich. Also ich kann es nicht vordemonstrieren heute Abend. Tut mir leid. Ich könnte es ja mal wagen, aber da blamiere ich mich dann bloß. Ja, gerecht geworden, damit fängt's an. Stufe 1. Nun wir sind gerecht geworden durch den Glauben. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Soll ich weitermachen? Durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Jetzt bin ich schon bei Vers 2. Auswendig bitte. Also, gerecht geworden. Wir sagen das so schnell. Wissen wir, dass Paulus hier einen Satz formuliert hat, an den die Menschheit bis heute herumdoktert und herummacht? Natürlich unter einem anderen Schlagwort, nämlich unter dem Schlagwort der Menschenrechte. Paulus behandelt hier die Frage nach den Menschenrechten. Und die Menschheit ist bis heute nicht fertig damit. Und Paulus sagt, die Sache mit den Menschenrechten hat Gott gelöst. Und zwar hat er sie so gelöst, dass er uns sagt, jetzt kommt ein Hammer, da müssen wir jetzt die ersten Kapitel des Römerbriefes mit in Betracht ziehen. Da traut sich Paulus was. Ich sage es in einem Satz, und das ist die Zumutung jetzt, dass Paulus uns sagen kann, sicherlich im Auftrag Gottes, du Mensch, du diskutierst um deine Rechte herum. Du hast gar kein Recht. Da ist nämlich keiner gerecht, auch nicht einer, keiner, der Gutes tut. Lest es mal nach, steht im Römerbrief drin. Das ist ein Zitat übrigens aus dem Alten Testament in einem Psalm. Sagt das schon David. Du hast gar kein Recht. Was blustert sich denn so auf? Du spielst dich ja auf wie der Graf Gox. Du hast gar kein Recht. Aber das ist natürlich nicht das Letzte, was hier gesagt wird. Sonst könnte ja Paulus nicht formulieren, nun wird uns ihm gerecht geworden. Dieses große Thema ist hier angeschnitten. Ich kann es so von einer anderen Seite her anpacken und sagen, das große Thema nach der Schuld des Menschen ist hier angepackt. Gott hat die Schuldfrage gelöst und damit auch die Menschenrechtsfrage, indem er uns zunächst den Satz hinhaut und sagt, du hast kein Recht. Was? Kein Recht? Natürlich hat ein Mensch Minimalrechte auf der menschlichen Ebene. Das sei ja unbestritten. Aber gehen wir jetzt hier wirklich ans Grundlegende. Das ist der Nerv, den wir freilegen müssen. Du hast gar kein Recht. Aber Gott sagt uns, schau, ich habe dir ein Recht bereitet. Du kannst vor mir sogar gerecht werden. Nur ist eins nötig, dass du einsiehst, dass du kein Recht einfordern und einklagen kannst. Das nennt die Bibel Umsinnung oder Buße. Erst wenn wir an dieser Stelle umdenken lernen, umsinnen, umgepolt werden oder uns umpolen lassen, erst dann kann das eintreten in unserem Leben, was hier mit dem einen Satz gesagt ist, nun wird uns ihm gerecht geworden durch den Glauben. Ein Mensch, der an dieser Stelle sagt, du Gott, du hast Recht, wenn du uns sagst, dass wir keins haben. Du hast Recht. Und dann sagt Gott sofort, jetzt setze ich dich ein in mein Recht, denn ich habe längst meinen Sohn Jesus Christus zur Gerechtigkeit gemacht für dich. Das hängt damit zusammen, dass wir anfangen, Gott Recht zu geben. Auch Recht zu geben seinem Urteil über uns. Und dann bekommen wir das Recht Gottes geschenkt. Und die Schuldfrage in unserem Leben gelöst. Weil uns von da an Gott ansieht, um Jesu Willen, als ob wir nie gesündigt hätten. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Nicht weniger. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Mit einer gelösten Schuldfrage darf ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, leben. Und dann geschieht das, wer so ins Recht Gottes eingesetzt worden ist, dass er dann anfängt, ein solcher Mensch in seinem Leben nichts anderes mehr zu wollen. Das gehört dann auch zur Lösung der Menschenrechtsfrage, so wie Gott sie sieht und angepackt hat. Dass ein solcher Mensch nichts anderes will, als das eine zu wollen, es nämlich Gott recht zu machen. Wisst ihr, da sind auch gleich wieder 100 und vielleicht sogar 1000 Fragen gelöst. Ein Mensch, der sich dann so programmieren lässt, dass er dieses Ziel ansteuert, ich will es diesem Gott, der mich in sein Recht eingesetzt hat, ich will es diesem Gott recht machen. Der macht es ganz bestimmt auch ein Stück weit den Menschen um ihn herum recht. Nicht, dass er es allen recht machen kann. Das ist ja bekanntlich eine Kunst, die niemand fertig bringt. Wenn jemand an der Stelle kommt und da einen anschießen will, dann sage ich gerne, das bringt nicht mal der liebe Gott fertig. Der kann es auch nicht allen Leuten recht machen. Also können seine Vertreter hier auf Erden auch nicht. Aber ein Stück weit. Das heißt, ich bin dann programmiert, eben auf diesen Gott ausgerichtet und auf seinen Willen, darum geht es ja, es diesem Gott recht machen zu wollen. Wie weit wir das fertig bringen, wie weit es gelingt. Ich gehe noch einen Schritt weiter, wie weit wir ehrlich das auch meinen, da müssen wir uns selber nämlich auf die Schliche kommen. Das ist dann in einen gewissen Lernprozess hineingegeben. Aber das muss die Ausrichtung sein. Lösung der Menschenrechtsfrage, ein ganz gewaltiges Thema ist das. Gerecht geworden. Wir sind bei dem ersten Punkt, wenn wir die Frage stellen, wie wird diese Hoffnung unsere persönliche Gewissheit, wie kommt das in mein Leben hinein? Ohne den Satz, nun wir sind gerecht geworden, funktioniert da gar nichts. Nur wenn wir den bestätigen können, fragen wir uns das heute Abend, wirklich jeder persönlich. Gilt das bei mir? Kann ich sagen, ich bin durch Jesus gerecht geworden, durch den Glauben an ihn. Und mein Herr hat mich gerecht gemacht. Dass Paulus dann im zweiten Vers, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Das ist eine eigenartige Formulierung. Wir haben Zugang zur Gnade und stehen in der Gnade. Kein Problem, weil Paulus genau weiß, und das ist ganz, ganz nüchtern, wer nämlich den Weg des Glaubens oder den Weg der Begnadigung betreten hat, der ist mit einer Abfertigung nie am Ende. Der braucht Gnade um Gnade. Der lernt nämlich immer mehr sich selber kennen und weiß, ich bin täglich angewiesen auf die Zuwendung meines Herrn. Johannes sagt es ja dann in seinem Evangelium so, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und dann darf ich täglich in jeder Situation in der Abhängigkeit von diesem meinem Herrn leben. Was ist das für eine großartige Sache? Da darf ich dann wissen, ich bin, ja, ist es großartig? Ich bin nie unbeobachtet. Wir sagen sonst, ich bin nie allein. Aber das hat auch den Aspekt, ich bin nie unbeobachtet. Aber sehen wir das positiv. Mein Herr hält seine Augen wach über mir. Er kennt meinen Weg. Er weiß um die Gefahren und Bedrohungen und das alles. Das weiß er. Ich bin unter seiner Kontrolle, unter seiner Regie, seiner Führung, seinem Schutz. Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir haben eine Gnadenumhüllung. Wir haben die volle Zuwendung von diesem Herrn. Nicht, dass er einmal sagt, wir liefern sozusagen unser Problem bei ihm ab. Dann sagt dieser, ja, ich werde mich drum kümmern. Das ist nicht so. Der Herr Jesus ist ja mit uns in der Problematik drin, die uns jetzt beschäftigt. Nicht, wenn ich gelegene Zeit habe oder übermorgen oder sowas. Und dann kommt ein Punkt, der jetzt nicht unmittelbar aus dem heraus zu lesen ist, was in Römer 5 steht. Aber ich möchte das jetzt von Petrus her leiten und ihn sozusagen sekundieren lassen. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die Wiedergeburt ist ja das, was die Auferstehung Jesu Christi in uns bewerkstelligt. Nämlich das neues Leben, diese neue Schöpfung, diese neue Welt, die ja mit der Auferstehung Jesu Christi begonnen hat, dass die seinen Anfang nimmt in uns. Nicht irgendwo, in uns. In Vers 5 am Schluss, da bringt Paulus so einen Nachsatz, nachdem er sagen kann, Hoffnung lässt nicht zu schwärmen, werden diese Hoffnung, denn die Liebe Gottes, ein Begründungssatz ist das, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen. In unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Da wird es nochmal unterstrichen, nämlich der Hinweis auf den Heiligen Geist. Das ist das Erneuerungsmittel, das Gott einsetzt, wenn er die Wiedergeburt bei uns beginnt. Durch den Heiligen Geist. Wenn da herumgerätselt und gefragt wird, ja, habe ich den Heiligen Geist empfangen? Thema Geistestaufe, in vielen Kreisen da ein gewaltiges Thema und so. Wenn da gefragt wird, wir können ja gar nicht glauben ohne den Heiligen Geist. Und ohne den Heiligen Geist kommt es zu keiner Erneuerung. Und der Heilige Geist kann nur in ein Menschenleben hineingegeben werden, weil Jesus so verstanden ist. Sonst wäre die ganze Sache mit der Erlösung schon längst baden gegangen. Wiedergeburt, ich bringe es jetzt auf die Spitze. Wiedergeburt ist im Grunde genommen nichts anderes als die Auferstehung Jesu Christi in uns. Kann er sagen, die Auferweckung Jesu Christi in uns. Und dadurch wird die Hoffnung verankert. Das ist jetzt das, was Paulus damit verknüpft. Und Paulus ist so nüchtern, dass er gleich an der Stelle, wo er von der zukünftigen Herrlichkeit spricht, das Ganze nicht wie einen Luftballon aufbläst. War heute Mittag in der Parke Platz da drüben, oder wie war das heute Morgen? Da sind wir ganz erschrocken. Ja, dachten wir. Ach, aha, jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Das wissen die meisten gar nicht. Hier wird das Rätsel gelöst, das waren Geburtstagsballons. Deshalb sind die geplatzt. Also, gut. Paulus bläst da nicht einen Luftballon auf, nicht wahr, wenn er von der zukünftigen Herrlichkeit spricht und sagt, wunderbar und alles starrt nach oben, dann lässt man sie fliegen und der Luftballon entschwebt. Sondern er bindet diese zukünftige Herrlichkeit ganz unten an, da wo bei uns der Glaubensalltag abläuft. Da sagt er nämlich in einem Atemzug, wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Siehst du wieder ganz unten. Trübsale. Da meine ich nicht das Trübsalblasen, sondern wirklich die Einengung. Die Last, die man um Jesu Willen auf sich nehmen soll, kann, darf, muss, je nachdem. Das ist da ganz unten. Da geht es um unsere Glaubenspraxis. Sagt er, diese Hoffnung bewährt sich in alledem. Und da geschieht eine Kettenreaktion sondergleichen. Das fängt mit Bedrängnis an und hört mit Hoffnungsgewissheit auf. Einer, der sich darin bewährt und der wirklich bei seinem Herrn bleibt, auch wenn es knüppeldick kommt und wenn es durch dick und dünn geht und wie wir da alles sagen wollen. Wer bei seinem Herrn bleibt, der weiß, diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit und der Bedrängnisse. So wird die Hoffnung in unserem Leben verankert. Mit einem festen Anker. Der Hebräerbriefschreiber sagt das auch. Nicht wahr, dass wir mit einem festen Anker im Heiligtum, im Allerheiligsten verankert sind mit unserer Hoffnung. Und das als lebendige Hoffnung. John Wesley, man weiß nicht so recht, war das auf der Überfahrt von England nach Amerika oder auf der Rückfahrt von Amerika nach England. Er war ja als Missionar eine Zeit lang tätig in den USA. Und wollte als anglikanischer Pfarrer, der war er damals noch, eben Missionsarbeit tun. Also wie gesagt, war es auf der Hinfahrt oder auf der Rückfahrt eines Schiffes, das in einen großen Seesturm kam und große Not entstand und auch Wesley große Angst bekam. Und da ist dem John Wesley aufgefallen, dass da eine Gruppe von Missionaren, Herrnhuter Missionaren auf dem Schiff war. Die haben mitten im Seesturm, mitten in der Angst und Todesbedrohung Lieder gesungen. Und da hat sich der anglikanische Pfarrer John Wesley sagen müssen, die haben etwas, das habe ich nicht. Eine lebendige Hoffnung. Angesichts des Todes, die haben etwas, was ich nicht habe. Das gab für ihn einen ganz gewaltigen Anstoß für das Suchen. Das möchte ich haben. Und dann kam es ja nicht wahr zum Vorlesen der Vorrede Luthers zum Römerbrief. Und da kam er dann schließlich durch besondere Umstände geführt zur persönlichen Heilsgewissheit. Es war dann in England. Eine Hoffnung, die so verankert sein kann in einem Menschenleben, dass sie sich bewährt, auch angesichts einer solchen gefährlichen Situation. Frage zum Schluss. Ist diese Hoffnung in uns verankert? Können wir da freudig Ja sagen? Ich wünsche es uns allen. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, dass das ein Geschenk ist, letztlich ein Geschenk von dir, dass das alles zurückgeht auf das, was du uns erworben hast, muss uns klar sein und ist uns auch klar. Wir können uns das nicht einreden, wir können das auch nicht machen, aber wir dürfen dich von Herzen darum bitten, dass du dort, wo diese Hoffnung noch nicht verankert ist, dass du das Geschenk dann tatsächlich auch gibst und darreichst und dass du bei uns allen diese Hoffnung festmachst, fester machst und wir in den Erschütterungen des heutigen Geschehens, je bedrohlicher und bedrängender alles wird, umso fester und klarer in dir unser ganzes Leben verankert wissen. Herr, das schenke uns allen. Danke. Amen.
Wir wollen gerne antworten auf dieses Thema mit einem Lied aus dem Grünen Liederbuch 272, wo als Leitwort es immer am Anfang heißt: Ich brauch dich alle Zeit. 272.
Ich brauch dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Dein Name ist mein Wort, dein Blut mein Freudenmehl. Ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, mich muss ich immer haben. Segen wollen wir jetzt auch bitten, bitte Sie dazu aufzustehen.
Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Christi, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.